Angst vor Überforderung der Politiker. Die Angst vor einer Überforderung der Politiker folgt an sechster Stelle der sieben größten Ängste der Deutschen. 44% aller Deutschen, so besagt die Studie der R&V-Versicherungen, fürchten sich vor einer Überforderung der Politiker. Ganz ehrlich, diese Furcht unter den sieben größten Ängsten unseres Volkes zu finden, hat mich überrascht. Diese Angst, dass unsere Politiker den Anforderungen ihres Dienstes nicht mehr gewachsen sein könnten, haben tatsächlich noch mehr Menschen als die Sorge, dass ihre Kinder drogenabhängig werden könnten. Oder dass ihre Partnerschaft zerbricht. Was steckt dahinter? Ist uns das Wohl unserer Kinder oder unserer Partner weniger wichtig als das jener uns vollkommen fremden oder mindestens doch fernstehenden Menschen? Die Antwort lautet schlicht ja. Denn wir haben diesen uns Fremden freiwillig alle Herrschaftsgewalt über den Mechanismus und die Steuerung aller Belange unseres gesamtdeutschen Staates eingeräumt. Was unsere Kinder oder Partner machen, können wir überschauen und auch durchaus beeinflussen. Was ein Politiker denkt oder tut, nicht. Natürlich, insgesamt ist es eines jeden Politikers Ziel, durch sein eigenes Denken die Probleme seines Volkes zu lösen und durch sein Handeln dafür auch Einfluss auf politische Entscheidungen zu nehmen. Jedoch liegt gerade in diesem Grundgedanken auch das Problem. Sobald ich als Mensch davon überzeugt bin, und Politiker sind das fast ausnahmslos, wie nicht zuletzt die unzähligen Bundestagsdebatten belegen, stets und ständig nur selbst die richtigen Entscheidungen zu treffen, führt das immer zu einem Ringen um Macht mit dem Nächsten, mit dem zusammen ich doch eigentlich eine Lösung des Problems finden wollte. Und es ist nun wirklich kein Geheimnis, dass das Volk selber bei einer Entscheidungsfindung kaum gefragt ist, weil es ja nichts von Politik versteht und schließlich wohl auch wirklich kaum verstehen will. Hätte es sonst dem Politiker alle Entscheidungsgewalt eingeräumt zur Regelung seines Zusammenlebens mit seinen Artgenossen? Wie der Politiker also denkt, so entscheidet er auch. Das ist Tatsache. Und das hat uns auch das Leben selbst immer wieder gelehrt. Nicht jede Entscheidung unserer Politiker ist zugleich auch eine Entscheidung für das freiheitliche Leben, das wir alle gemeinsam doch im Grunde führen wollen. Sondern eher ist es umgekehrt. Eine Fehlentscheidung folgt der anderen nach. Da tun wir ohnehin schon einmal besser daran, eine Überforderung der Politiker grundsätzlich als gegeben hinzunehmen, als deren Normalzustand quasi. Das erleichtert den Umgang mit ihnen ungemein und verhindert zudem, dass wir uns über sie erheben. Denn Fakt ist, auch Politiker können ja nicht anders als beständig überfordert, sprich fehlbar zu sein. Letztlich sind sie nur Menschen wie Sie und ich, nicht Gott. Wollen wir unsere Ängste vor deren Fehlentscheidungen überwinden, tun wir gut daran, einmal zum Ursprung unserer Entscheidung, einem fehlbaren Menschen die Einflussnahme auf die eigenen Belange zu überlassen, zurückzukehren, um uns anschließend wieder neu entscheiden zu können. Dieser Ursprung liegt Jahrtausende zurück, in einer Zeit, wo sich der Mensch noch nicht Deutsch nannte und ist gut bezeugt durch die Überlieferung unserer Altvorderen, die diese Entstehungsgeschichte um die unselige Verlagerung der Herrschaftsgewalt der einst von Generation zu Generation mündlich weitergaben. Heute findet sie sich gut aufgezeichnet im Alten Testament. Im ersten Buch Samuel, Kapitel 8, 5 bis 22, bei einem Propheten, der seinerzeit Richter war. Da steht: Als Samuel alt geworden war, setzte er seine Söhne als Richter Israels ein. Sein erstgeborener Sohn hieß Joel, sein zweiter Abia. Sie waren in Beersheba Richter. Seine Söhne gingen nicht auf seinen Wegen, sondern waren auf ihren Vorteil aus, ließen sich bestechen und beugten das Recht. Deshalb versammelten sich alle Ältesten Israels und gingen zu Samuel nach Rama. Sie sagten zu ihm: Du bist nun alt und deine Söhne gehen nicht auf deinen Wegen. Darum setze jetzt einen König bei uns ein, der uns regieren soll, wie es bei allen Völkern der Fall ist. Aber Samuel missfiel es, dass sie sagten: Gib uns einen König, der uns regieren soll. Samuel betete deshalb zum Herrn, und der Herr sagte zu Samuel: Hör auf die Stimme des Volkes in allem, was sie zu dir sagen. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen. Ich soll nicht mehr ihr König sein. Das entspricht ganz ihren Taten, die sie immer wieder getan haben, seitdem ich sie aus Ägypten herausgeführt habe, bis zum heutigen Tag. Sie haben mich verlassen und anderen Göttern gedient. So machen sie es nun auch mit dir. Doch hör jetzt auf ihre Stimme, warne sie aber eindringlich und mach ihnen bekannt, welche Rechte der König hat, der über sie herrschen wird. Samuel teilte dem Volk, das einen König von ihm verlangte, alle Worte des Herrn mit. Er sagte: Das werden die Rechte des Königs sein, der über euch herrschen wird. Er wird eure Söhne holen und sie für sich bei seinen Wagen und seinen Pferden verwenden, und sie werden vor seinem Wagen herlaufen. Er wird sie zu Obersten über Abteilungen von 1000 und zu Führern über Abteilungen von 50 machen. Sie müssen sein Ackerland pflügen und seine Ernte einbringen. Sie müssen seine Kriegsgeräte und die Ausrüstung seiner Streitwagen anfertigen. Eure Töchter wird er holen, damit sie ihm Salben zubereiten und kochen und backen. Eure besten Felder, Weinberge und Ölbäume wird er euch wegnehmen und seinen Beamten geben. Von euren Äckern und euren Weinbergen wird er den Zehnten erheben und ihn seinen Höflingen und Beamten geben. Eure Knechte und Mägde, eure besten jungen Leute und eure Esel wird er holen und für sich arbeiten lassen. Von euren Schafherden wird er den Zehnten erheben, ihr selber werdet seine Sklaven sein. An jenem Tag werdet ihr wegen des Königs, den ihr euch erwählt habt, um Hilfe schreien. Aber der Herr wird euch an jenem Tag nicht antworten. Doch das Volk wollte nicht auf Samuel hören, sondern sagte: Nein, ein König soll über uns herrschen, auch wir wollen wie alle anderen Völker sein. Unser König soll uns Recht sprechen, er soll vor uns herziehen und soll unsere Kriege führen. Samuel hörte alles an, was das Volk sagte, und trug es dem Herrn vor. Und der Herr sagte zu Samuel: Hör auf ihre Stimme und setz ihnen einen König ein. Wir tauschten also jenen, dem wir unser Leben und unsere Freiheit darin überhaupt erst verdanken, radikal aus gegen einen aus den eigenen Reihen, in der trügerischen Hoffnung, damit alle geforderte Eigeninitiative oder Unwegsamkeit auf einem Schlag los zu sein. Schließlich soll unser Leben nicht unbeständig sein, sondern sicher geregelt und gut überschaubar. So entschieden wir uns, ein anderer als Gott soll vor uns herziehen und soll unsere Kriege führen. Denn unser einer ist berechenbar, Gott nicht. Und so ist es darüber hinaus auch vom Leben selbst bezeugt. Überall da, wo Strukturen oder Lebensformen in einer Routine erstarren, finden sie sich über kurz oder lang, dabei mal mehr oder weniger heftig, urplötzlich auch wieder aufgelöst. Das ist Naturgesetz. Nur der Geduldige erreicht sein vollkommenes Glück im Leben, nicht aber der Routinierte, dessen Sattelfestigkeit nicht der allmächtig liebende Schoß Gottes ist. Es ist also ganz allein unsere Entscheidung, in welche Hand wir die Kontrolle über unsere Existenz legen. Die Konditionen sind klar. Wählen wir Gott, erwartet uns äußere Unbeständigkeit bzw. stetiger Wandel ohne Sicherheit. Da gibt es weder Netz noch doppelten Boden im Leben, dafür aber die ganze Fülle des Seins, grenzenlos, stete Abwechslung, Abenteuer pur in unserem Leben, durchweg Lebendigkeit, also glückhafte innerliche wie äußerliche Freiheit. Wählen wir den Menschen, erwartet uns ein scheinbar abgesichertes, gleichmäßig ruhiges Leben. Dafür aber Angst und Entbehrung, also glücklose innerliche wie äußerliche Abhängigkeit. Entscheiden wir uns für Gott, können wir indes die Politiker wieder ganz sich selbst überlassen. Denn dann wissen wir wieder zutiefst, auch die Politiker sind in Gottes Hand, ja, letztlich von ihm auch eingesetzt. Kümmern wir uns stattdessen allein um uns selbst, indem wir ganz wach werden für unser eigenes Leben. Uns darin freiwillig nehmen lassen, was uns da von Gott her genommen wird oder auch genommen werden soll. Dafür aber auch alles annehmen, was uns da geschenkt wird oder auch geschenkt werden soll. Ja, ganz gleich, welche Form, Farbe oder Struktur, geistig wie materiell, ein Ereignis in unserem Leben dann auch haben mag, nehmen wir jedes dankend und frohen Mutes an. Und ist uns eines davon einmal zu schwierig, dann tun wir so, wie es uns vom Schöpfer sowohl geboten wie auch verheißen ist. Und ist euch eine Sache zu schwierig, legt sie mir vor, dann werde ich sie anhören. Und ist es letztlich nicht auch genau das, was wir in Wahrheit wollen und suchen in unserem Leben? Dass uns da jemand alle drückende Last von den Schultern nimmt? Bedeutet Glück für uns nicht im Grunde genau das, sich nicht beständig verantwortlich fühlen zu müssen für die Belange aller Welt samt ihren sogenannten Fehlschlägen oder Befindlichkeiten darin? Im eigenen wie in anderer Leute Leben? Aber ja, nicht wahr? Was das betrifft, möchten wir gern so sorglos wie unsere Kinder sein. Und das ist doch richtig so, denn umkehren und wie die Kinder werden, so sollen wir nicht nur, sondern müssen wir schließlich auch tun, sofern wir uns glücklich fühlen wollen, eben wie die Kinder. Amen, das sage ich euch, und werdet ihr nicht wie die Kinder, könnt ihr nicht in das Himmelreich kommen. So spricht der Herr, Matthäus 18,3, und so auch das ganz aktuelle Sein zu uns. Und haben wir schließlich nicht auch genug davon, beständig für Begebenheiten verantwortlich gemacht zu werden, die wir doch nachweislich weder selber ins Leben gerufen noch uns gewünscht haben? Ja, auch zu diesem Gefühl dürfen wir ganz und gar stehen in unserem Leben. Es liegt ja auf der Hand, wo mir alle Kontrolle über das irdische Leben genommen ist, da kann ich beim besten Willen auch nicht die Verantwortung für die Geschehnisse darin übernehmen. Über diese Illusion Verantwortung hilft uns nur ein klares Bewusstsein hinweg. Herr, du hast mir das Leben gegeben und an deinen Willen bin ich gebunden. Demnach geht mein Leben auch nur dich und mich etwas an. Wenn dir also etwas nicht gefällt an meinem So-Sein, so bist auch nur du allein es, der etwas daran ändern kann. Fazit: Lassen wir auch hierbei mutig los. Übung dazu siehe in obigen Kapitel 1 bis 5. Dann geben wir uns dem Leben schlicht wieder hin und schauen dann mit jedem Tag mehr ganz einfach zu, wie es uns immer freier und glücklicher macht. Und schließlich immer wieder danken, nicht denken. Mehr ist nicht nötig, auch hierbei nicht. Denn glücklich sein ist unser Geburtsrecht. Verschleudern wir es nicht, sondern fordern wir es ganz ein. Nicht nur vom Menschen, sondern von Gott allein.